HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und ich habe heute gleich eine ganze Reihe an Gästen zum Preis von einem bekommen. Ray Garvey, Florian Silbereisen, Luke Mockridge, Tim Mälzer. Und ich freue mich aber ganz besonders auf
Florian Silbereisen.
Michael Kessler, eines der bekanntesten Schauspieler und Parodisten in Deutschland. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen.
Also, die Frauenquote ist ein bisschen schwach bei den ganzen Namen, die ich gerade genannt habe.
In der Parodie, ja, aber bei Kessler ist, habe ich ja immerhin mal Michaela Schaffrath, Stefanie Hertel und Dunja Hayali gespielt. Also, ich halte die Frauenquote doch relativ hoch.
Okay, hältst du sie für wichtig?
Ja,
wenn man
natürlich
mal auf deine Branche guckt,
Comedy-Bereich? Natürlich, weil ich bin ja Schauspieler. Ich weiß klassischerweise, dass es immer mehr Männerrollen gab, auch am Theater, als Frauenrollen und die Männer immer besser bezahlt wurden. Ich glaube, daran hat sich immer noch nichts geändert. Und das soll ja nicht so sein.
Gut, und wir wollen dich heute ein bisschen besser kennenlernen im HR3 Sonntagstalk, denn du hast ja viele Gesichter und viele Facetten, eben auch beruflich. Wenn du dich beschreiben würdest mit 3-4 Worten, welche Stichpunkte würdest du nennen?
Verrückt, spießig, ordentlich, talentiert. Einigermaßen.
Moment, spießig? Okay, was hast du? Hast du einen Putzzwang oder?
Ach, ich putze schon ganz gern. Das erdet.
Wo merke ich denn deine Spießigkeit sonst?
Ich bin schon ein sehr ordentlicher und akribischer Mensch, glaube ich. Das bin ich schon.
Und das spiegelt sich auch im Beruf wieder, oder?
Ja, natürlich. Ich bin ein sehr genauer Arbeiter, recherchiere viel, arbeite sehr genau, bin sehr, sehr oft sehr unzufrieden, also habe da einen hohen Anspruch. Die Latte liegt hoch.
Okay, wenn man über Parodie spricht, und das werden wir heute im Laufe des Tages machen, was ist denn für dich Parodie?
Ja, Parodie ist etwas, man nimmt sich ein Vorbild vor, eine Figur, guckt da genau mal hin, was macht er eigentlich und was picke ich mir da raus und verstärke es. Das ist ja im Grunde genommen Parodie. Ne, das kann ein Dialekt sein, eine Mimik, eine Gestik, eine Bewegung, ein Habitus, den der Schauspieler oder der Moderator eben hat. Und das verstärken wir, sodass der Zuschauer oft denkt, ach Mensch, das stimmt, das macht der ja immer, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Aber jetzt, wenn ich den immer im Original sehe, muss ich immer dran denken.
Also du bist die Lupe, du bist das Vergrößerungsglas.
Genau.
Aber das heißt, derjenige merkt den Tick manchmal gar nicht selbst oder nee. Uns Zuschauern ist das auch nicht so bewusst. Wieso siehst du dann was, was wir noch nicht gesehen haben?
Das habe ich, glaube ich, von meinem Papa. Der hat immer Leute sehr genau beobachtet und das mache ich auch sehr gerne. Ich habe da, glaube ich, einen sehr, sehr scharfen Blick und mir fällt sowas relativ schnell auf. Also es war zum Beispiel bei Kessler ist was so, bei Heino habe ich ihm dann gesagt, sie halten die Hände immer so, der hat die immer verschränkt, ich weiß es gar nicht, vor oder hinterm Körper. Das war eine Geste, die ich auch ganz, ganz viel gesehen habe in Ausschnitten. Und dann habe ich ihm das gesagt und dann war ihm das überhaupt nicht bewusst, dass er das seit, weiß ich nicht, 70 Jahren so tut. Ja? Also das ist schon lustig, was da manchmal so passiert.
Und was hat der Papa gemacht, dass er Menschen so viel beobachten konnte?
Der war Optiker.
Busfahrer oder
der war Optiker, wirklich, der war Optiker. Also der guckte durch seine scharfe Brille, auch durch das Vergrößerungsglas und hat sehr genau immer hingeguckt, ja. Hatte auch so einen Spaß dran an solchen, ne, wenn jemand komisch geht oder jetzt irgendwie komisch aussieht. Das haben wir ja alle. Und Parodie ist dann am Ende natürlich auch irgendwie das Ventil. Ne? Also so eine Sendung wie Switch oder jetzt Binge, das sind eben Ventile, wo wir so sagen, ah ja, gut, dass der mal irgendwie durch den Kakao gezogen wird oder die Sendung.
Genau. Und erstaunlicherweise sind ja Menschen beim Optiker extrem unsicher. Die haben so überhaupt gar keine Möglichkeit zu entscheiden, was steht mir. Und man guckt immer mit großen Augen diesen Optiker an, damit er die Entscheidung dann tatsächlich fällt.
Hoffentlich hat
er
Geschmack.
Aber ehrlich gesagt, kann man nur hoffen, dass dein Papa das hatte.
Hat er, ja.
Ja, genau. Und uns geht das alles im Homeoffice dann doch verloren. Je mehr Homeoffice, umso mehr geht ja die Fähigkeit, Menschen zu beobachten, verloren. Vermisst du das auch?
Natürlich auch die Maske. Wir sehen ja jetzt nur noch das halbe Gesicht. Also wir müssen uns auf die Augen konzentrieren und darin ganz viel lesen. Und wir wissen aber eigentlich oft gar nicht mehr, wie der ganze Mensch eigentlich aussieht. Deswegen ist es dann oft eine Erleichterung, auch wenn diese Maske dann mal fällt oder man überhaupt dann mal den ganzen Menschen sieht. Ja?
Gut, manchmal ist es auch ein Vorteil, wenn die Maske auf ist. Aber das sind eher, glaube ich, die Ausnahmen. Michael Kessler, du bist mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Darüber freue ich mich ganz besonders.
Ich mich auch.
Mit dir. Tatort, Tagesschau, Kochduell, Germany's Next Topmodel, Joko und Klaas, Wer wird Millionär? Es gibt so viele Fernsehformate, die sind ja natürlich nicht mehr wegzudenken und die kennen wir eben auch alle. Und dann gibt es eine Sendung, die ist wie eine Lupe für all diese anderen Formate und parodiert sie. Erst hieß sie Switch, dann Switch Reloaded und jetzt bei Amazon Prime Binge Reloaded. Und Schauspieler Michael Kessler, der ist aus dem Ensemble als Schauspieler und als Autor überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Michael, lass uns mal zusammen rechnen. Die wievielte Generation wächst jetzt eigentlich mit euch auf?
Oh Gott, das kann man gar nicht mehr zählen, weil angefangen hat es ja mit Switch 1995, mit den ersten Staffeln. Dann ging das, glaube ich, bis 2000 oder 2001. Dann haben wir 2007 wieder angefangen, also 7 Jahre Pause. Jetzt wieder 7 bzw. 8 Jahre Pause. Die scheinen wir dann immer einzulegen, damit die Generationen mal kurz verschnaufen können und wieder ganz scharf auf uns sind.
Warum diese 7 Jahre? Also damit Generationen verschnaufen oder muss das Team sich erneuern? Braucht ihr so lange, um neue Parodien zu entwickeln? Das ist ja schon erstaunlich, dann auch anknüpfen zu können. Ja. Ehrlich gesagt, vielen Prominenten gelingt das ja nicht mit den Formaten.
Diese Pausen sind, glaube ich, schon immer ganz gut, weil auch Parodie erschöpft sich natürlich, weil irgendwann sind auch die Vorlagen werden einfach rar. Dann hat man eben ganz viele Sketche über Wer wird Millionär gemacht, aber dann muss man natürlich irgendwie warten, dass der Günther Jauch dann auch mal eine neue Sendung moderiert, ne? Und das dauert. Und deswegen braucht es diese Pausen und dass man auch wieder Lust drauf hat, uns zu sehen in den Verwandlungen.
Wie war denn dein Lustfaktor, dein Lustlevel jetzt bei Binge Reloaded?
Natürlich liegt die Latte erstmal hoch. Switch Reloaded war eigentlich die Parodiesendung, die Nummer 1 in Deutschland. Und da müssen wir ja auch wieder ran, beziehungsweise wir müssen noch besser sein. Und da denkt man natürlich mal eine kurze Sekunde nach, ob das gelingen wird. Aber als mir dann klar wurde, dass das das Ziel ist und wir auch zum Beispiel bei den Masken viel, viel aufwendiger sind als bei Switch Reloaded, auch bei den Sets in der Ausstattung und so, habe ich gesagt, okay, da bin ich wieder dabei. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe bisher nur die erste Folge ja noch gesehen. Und da habe ich mich einfach nur gefreut, dass es diese Sendung wieder gibt und das Fernsehen und so gewisse Stars und Sternchen einfach wieder durch den Kakao gezogen werden. Das hat gefehlt.
Nenn mal ein Beispiel bei der Maske, wo sich was verändert hat, wo ihr früher vielleicht eine einfache Perücke genommen habt, werden die Haare heute für dich dann anders eingewoben oder musst du gleich zur Haartransplantation oder
nein,
wird dein Brusthaar neu geklebt oder nenn mal ein Beispiel, wo du merkst, das verfeinert sich jetzt oder da haben sich Techniken tatsächlich geändert.
Für Rainer Kalm muss ich mir wahnsinnig viel drauf schaffen. Nein, also nein, wir haben viel mehr geklebte Teile. Also das sind Silikonteile, so muss man sich das vorstellen. Die werden angepasst an unsere Originalköpfe und das wird dann in einer sehr aufwendigen Prozedur aufgeklebt. Also wirklich, das dauert 3, 4 bis zu 5 Stunden. Dauert auch wieder eine Stunde, um es runterzuholen. Und das haben wir früher bei Switch so gut wie gar nicht gemacht. Oder ganz, ganz, ganz selten und auch nur mit ganz kleinen, wenigen Teilen. Und heute ist es so, zum Beispiel, ich spiele Frank Buschi Buschmann, ne? Den Sportreporter, den Ninja Warrior Reporter und der ist komplett zugeklebt. Also da wird mein ganzer Kopf zugebappt und das dauert dann 4 Stunden und das ist ein sehr aufwendiger und auch teurer Prozess.
Wie fühlt sich das an? Weil du musst dann ja auch in die Bewegung reinkommen. Juckt das nicht auch? Oder schreit die Haut nicht nach Luft? Oder?
Ja, das tut sie, um jetzt so in die netten Details zu kommen. Man schwitzt wahnsinnig darunter und deswegen lösen sich diese Teile dann natürlich auch nach mehreren Stunden. Dann muss man nachkleben, aber irgendwann ist auch Feierabend, dann geht das alles wieder so langsam von selber ab. Es ist jetzt nicht das schönste Gefühl auf Erden, auch braucht man viel Ruhe und innere Kraft, durch diese 4 Stunden auf dem Stuhl zu kommen, wo dann
furchtbar,
an einem da rumgeklebt und gemacht wird. Es gibt Kollegen, die mögen, es gibt Kollegen, die mögen das nicht. Das muss man wollen. Das gehört schon dazu.
Okay, also ich entnehme dem, du bist ein Gesichtsschwitzer und dann irgendwann muss man sich beeilen beim Dreh, damit die Szene noch drin ist, bevor die linke Gesichtshälfte runterrutscht. Es gibt ja Rückenschwitzer, Brustschwitzer, aber durch dieses Material, was dann in Kontakt kommt mit der Haut, ist das eben auch, hält das nicht ewig.
Und danach siehst du aus wie eine rote Tomate, wenn du das abgemacht bekommst. Ja.
Wir sind heute hier im hr3 Sonntagstalk und ich freue mich, dass Michael Kessler mein Gast ist, der so unterschiedliche Rollen spielt. Und wir müssen gleich reden Ja. Wer dabei ist in der neuen Staffel von Binge Reloaded, jetzt zu gucken bei Amazon Prime, ihr Binger-Fans. Gleich mehr mit euch. Ich habe mir einen Gast eingeladen, der stand ganz oft im Sonnenlicht, wenn er nämlich die Preise abgeräumt hat, wie Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis, mehrfacher Deutscher Comedy-Preis. Nix mit Matsch, sondern eher Ruhm und Ehre für die Serie Switch und Switch Reloaded. Diese ganzen Preise hat Michael Kessler alle gewonnen und das sind, glaube ich, auch alle, die es in Deutschland so zu gewinnen gibt. Switchen, also dieses Hin- und Herschalten zwischen den Kanälen, das kennen wir ja alle, das heißt jetzt aber Bingen, also kleben bleiben an einer Serie, wenn man unbedingt weitergucken will. Neuauflage von Switch Reloaded heißt also logischerweise Binge Reloaded. Michael Kessler, sag mal, bist du eigentlich auch so eine Art Binger?
Ja, also ganz früher so 24 zum Beispiel, das war so eine Serie, die guckte ich dann in einem Wochenende irgendwie die 3 Millionen Folgen durch. Heute zeitgemäß brauche ich ein bisschen länger, aber ich bin sonst schon jemand, wenn ich jetzt abends eine Serie gucke, die mir gefällt, gucke ich jetzt nicht nur eine Folge, da werden dann schon 2, 3 hintereinander geguckt und dann am nächsten Abend geht's weiter.
Also, wer ist denn dabei bei Binge Reloaded, den neuen Folgen jetzt?
Zum Beispiel Tané. Tané kennt man, ist eine sehr, sehr tolle Comedienne, die auch ja schon in ihren Programmen parodiert. Die macht zum Beispiel eine wahnsinnig tolle Ruth Moschner, wirklich zum Niederknien. Ja, wirklich, wir haben zusammen.
Bei den Masked Singers.
Masked Singer, ja, ja. Haben wir gemacht.
Die Hände von Ruth und der Mund, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
Martin Klempner ist wieder dabei, der auch noch aus der alten Truppe stammt. Jan van Weide. Also, viele, viele, und es ist wirklich ein tolles Ensemble zusammengekommen. Natürlich haben wir uns ein bisschen verjüngt auch und verändert, damit wir jetzt auch wieder neue Figuren und Serien in Angriff nehmen können. Und da wird es große Überraschungen geben.
Und woher weiß man, welcher des Ensembles dann zu wem ganz gut passt? Ist das eine Frage der Dialekte, die man vielleicht spricht, der Bewegung, der Körpergröße?
Man guckt natürlich schon, ein bisschen muss man das Alter sortieren, ein bisschen muss man die Physiognomie sortieren der Kollegen und von mir, dass man eben sagt, was passt eigentlich, was können wir mit der Maske auch wirklich herstellen? Und dementsprechend wählen wir aus, überhaupt welche Figuren wir in Angriff nehmen können und wie wir sie dann unter den Schauspielkollegen, den Parodisten verteilen.
Und wird das langsam schwierig, weil durch Internet, durch Social Media, durch Fernsehen zersplittern sich ja auch Prominenzen. Dadurch, dass die eine vielleicht ganz weit vorne ist bei Instagram, aber eben nicht im Fernsehen so. Wie bekommt man dann den Zuschauer dahin, dass sich der Marktwert oder der Bekanntheitsgrad dann eben auch trifft, dass man weiß, wen ihr parodiert?
Ja,
ist das schwieriger geworden?
Ja, definitiv, weil das Angebot ja viel, viel, viel größer ist. Und solche Meilensteine wie Thomas Gottschalk oder so, die werden natürlich auch erstmal weniger. Wenn du jetzt guckst bei Amazon oder bei Netflix, das sind ja unendlich viele Serien und Filme, wo oft übrigens dieselben Schauspieler auch beschäftigt werden. Aber weißt du jetzt wirklich die Namen von denen und so? Das weißt du oft gar nicht. Das ist ein unüberschaubares Ensemble geworden. Und natürlich muss der Zuschauer Dinge wiedererkennen. Jetzt machen wir uns zum Beispiel auch lustig über The Handmaid's Tale, eine tolle Serie. Mhm. Aber da wüssten jetzt die Zuschauer wahrscheinlich auch nicht genau, wer jetzt da wer ist oder so. Aber sie kennen die Serie. Mhm. Und dann ist es auch lustig, das zu gucken, dass wir
und man kennt die Hauben und
genau,
das Kostüm und man hat genau. Das Buch vielleicht dann tatsächlich gelesen. Aber das heißt, zusätzlich zum Traumschiff oder The Masked Singer, Höhle des Löwen, das sind ja Fernsehformate, die du jetzt eben schon erwähnt hast,
ja. Kommen
jetzt eben auch die Streaming-Hits wie
Absolut.
Haus des Geldes oder Four Blocks mit Kida Ramadan dann
Richtig.
Dazu als Beispiel.
Bei uns heißt
okay,
es aber also, vier Blöckle.
Wir wollen dich zu FIFA retten.
Nein.
Auch ein bisschen spießig, würde ich sagen. Angehaucht spießig.
Ja.
Wann ist eine Parodie für dich gelungen?
Oh, da kommen viele Faktoren zusammen. Erstmal mein Spiel, die Stimme, das muss alles so stimmen, dass ich auch selber dann sage, bin ein sehr kritischer Gucker von mir selber auch, ja, ist gut. Die Maske muss natürlich passen, das Kostüm, alles. Das ist wirklich ein Zusammenspiel dieser Faktoren, dass man dann am Ende sagt, ja, Das sitzt einfach, das hat genau gepasst. Das funktioniert nicht immer. Ne? Es gibt also auch manchmal Figuren, da sagt man, bin ich dran gescheitert oder die Maskenbildner ein bisschen dran gescheitert. Das kann auch mal vorkommen. Aber da muss man dann durch.
Und was passiert dann? Dann verabschiedet ihr euch auch mal davon oder dann besetzt ihr das anders? Weil ich kann mir vorstellen, das Einarbeiten, das Schauen, bis du dann tatsächlich weißt, welche Marotten lohnen es sich denn zu parodieren, das hat ja auch ein bisschen gedauert. Das kannst du ja nicht von heute auf morgen gleich neu besetzen.
Richtig. Deswegen ist die Vorauswahl und die Planung und Überlegung, wen wir parodieren, wirklich sehr, sehr wichtig und die dauert auch lange, weil wir da schon relativ genau ja auch wissen, wer hat Lust, wer kann sich das vorstellen, wer passt zu der Figur und so, damit man später nicht irgendwelche Überraschungen erlebt. Mhm. Ne?
Wen wolltest du unbedingt parodieren, Maschmeyer?
Florian Silbereisen wollte ich wieder parodieren. Und Florian? Weil der sich völlig verändert hat, ja. Zu der Parodie von vor 10, 15 Jahren hat er sich jetzt wieder komplett verändert. Der zieht sich ja, muss man jetzt mal ehrlich sagen, besser an als vor 10 Jahren. Nicht mehr so schrill.
Ist auch für dich angenehmer.
Ja, der geht in die Muckibude, du, der ist tätowiert, der färbt sich die Haare nicht mehr und der spricht mit diesem wunderbaren Timbre und dem rollenden R und dem leichten bayerischen Akzent. Und da fließen wir doch alle dahin, nicht wahr, wenn der da als Max Parker auf dem Traumschiff als Kapitän reinkommt und seine gymnastischen Übungen da macht und die Muckis trainiert. Also da habe ich sofort gesagt, den muss ich wieder parodieren.
Okay, also da ging dein Finger hoch, um die Bewerbung ihn wieder natürlich zu übernehmen. Das heißt dann für dich aber auch ab in die Muckibude, oder?
Nein, das kleben wir alles mit Silikonteilen.
Was?
Nein, ich bin doch selber so muskulös auch. Ich bin natürlich nicht so tätowiert, aber wahnsinnig muskulös, wahnsinnig.
Entschuldigung, dass ich das nur eine Sekunde bezweifelt habe, lieber Michael. Sag mal, gibt's denn Feedback eigentlich von den Parodierten oder eben mehr Bewerbungen, dass jemand an euren Türen kratzt und sagt, bei bitte, das müssen wir gleich klären hier im HR3 Sonntagstalk mit dir, lieber Michael Kessler. Mein heutiger Gast schlüpft einfach gerne in fremde Rollen und hat sie als Parodist einfach super drauf. Und er zeigt Prominenten in seinen Parodien ihre ganz kleinen Macken und ganz winzigen Eigenarten wie ein Spiegel. Michael Kessler ist heute hier an diesem Sonntag. Melden sich, Michael, eigentlich mal häufiger Promis bei dir und beschweren sich und sagen, was war das denn? Oder sagen, guck doch mal auf mich, auf mein Format. Ich bin so erfolgreich. Ich gehöre doch eigentlich in deine Sendung.
Wir führen keine Bewerbungsgespräche durch, das muss ich gleich dazu sagen, nein.
Traurig,
und, nein, traurig, ja. Und die Parodierten wissen auch nicht im Vorfeld irgendwie, dass die parodiert werden. Und diese Frage, ob ihnen das nun gefällt oder nicht, oder sie sich beschweren oder nicht, die werde ich immer wieder gefragt. Und ich kann dazu immer nur sagen, darum geht es nicht. Das interessiert uns auch nicht, weil Parodie erzeugt Reibung und das gibt es bestimmt welche, die sagen, ja, finde ich lustig und da gibt es bestimmt auch welche, die sagen, nee, finde ich überhaupt nicht lustig. Und das dürfen sie auch alle so tun, wie sie wollen. Ne? Ich glaube, dass schon...
Wo entsteht die Reibung genau?
Naja, also ich glaube, Florian Silbereisen musste bei Switch Reloaded schon einiges verkraften, sage ich mal, in den Sketchen, die ich da gespielt habe. Ja? Und da glaube ich, wird dann auch manchmal schon gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Ja? Das ist halt so. Aber das muss man aushalten. Wenn man vor einer Kamera steht und mehr oder minder gutes Fernsehen macht, mal mehr, mal minder gut, dann muss man auch aushalten, dass das durch den Kakao gezogen wird.
Gibt es eine Grenze? Weil bei Kabarett wird das ja immer wieder gefragt. Gibt es eine Grenze? Welche Witze darf man machen?
Auch für dich? Es gibt eine Gürtellinie, natürlich. Es gibt eine Gürtellinie und unter die gehen wir dann auch nicht. Aber es darf schon auch mal piesacken. Und man merkt natürlich heutzutage, dass die Menschen viel empfindlicher sind mit sowas. Im allgemeinen Empörungsrausch. Und ich sag mal, Kritikrausch, den wir da oft im Internet lesen, wird auch manchmal Parodie missverstanden oder da werden wir dann angefeindet, wie könnt ihr euch nur lustig machen darüber. Es ist halt eine Form, es ist auch Satire, ja, Fernsehsatire, die wir da machen und dafür muss es auch den Raum weiterhin geben, ne? Und die ist auch manchmal nicht politisch korrekt.
Kannst du ein Beispiel nennen, wo es dann vielleicht doch vorher Diskussionen im Team gab, können wir das machen oder nicht? Oder muss man auch aufpassen, dass man nicht selbst eine Schere im Kopf hat und dann vorsichtiger wird, als man tatsächlich sein will in dem Job? Und das muss ja eine offene Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft eben auch tatsächlich dann aushalten können.
Naja, wir haben natürlich damals bei Switch Reloaded die berühmte Nummer Obersalzberg gemacht. Das war eine Mischung aus Stromberg und Adolf Hitler. Da gab es dann auch einen Aufschrei. Also wie könne man das tun und darf man das? Da wurden die Texte sehr genau geschrieben. Das war damals eine sehr geniale Idee. Und ich glaube schon, dass man Hitler veralbern und verunglimpfen darf in der Comedy. Das wurde auch zu seinen Lebzeiten gemacht. Es gab Karikaturen und. Das war nur in Deutschland irgendwie lange nicht möglich. Aber auch er muss Teil einer Comedy sein. Und dennoch gibt es dann in diesem Bereich Themen, die niemals für eine Comedy herhalten dürfen. Also ich sage jetzt mal, der Holocaust kann niemals ein Thema von Comedy sein. Das war uns aber auch immer bewusst und immer klar.
Und die Erwartungshaltung ist eben dann doch noch mal zu toppen, weil du sagst, das Format läuft schon so lange. Die Latte hängt ziemlich hoch, auch jetzt noch mal. Wenn ihr seit Freitag mit der neuen Staffel dann eben tatsächlich zu sehen seid, heißt das nicht auch, dass man sich selbst immer noch mal wieder herausfordern muss, weiterzugehen? Und wie geht das?
Naja, das hängt aber auch jetzt viel zum Beispiel mit den Texten zusammen. Also wie die Nummern aussehen, wie wir die schreiben. Mhm. Also ich habe jetzt diese Traumschiff-Nummern habe ich geschrieben und das hat ja noch mal einen anderen Ansatz. Da, ne? Also, dass man jetzt nicht sagt, man macht jetzt einfach nur, man parodiert das Traumschiff, sondern das ist ja schon eine Parodie für, im Grunde genommen, diese Sendung. Dann habe ich gesagt, gut, dann hat einfach der Florian Silbereisen hat als Crewmitglieder jetzt die Helene Fischer, ne, als Hostess und den Ross Anthony als Arzt an Bord. Und man vermischt es so ein bisschen und treibt die Nummern ein bisschen höher noch teilweise. Und ich glaube, das sind so die Wege, die man gehen kann, wenn man das Format nochmal neu auflegt.
Ja, wer hat schon mal gelacht? Wer hat jetzt schon mal drüber gelacht? Ich glaube, wir alle haben schon mal über seine Witze gelacht. Michael Kessler ist nämlich einer der bekanntesten Parodisten in unserem Land. Und Michael, wie ist denn dann die Erwartungshaltung an dich immer? Immer der immer lustig ist? Nervt das nicht? Oder ist das anstrengend, kann ich mir vorstellen, immer diese Erwartungshaltung dann tatsächlich auch erfüllen zu müssen?
Für die, die das mögen, erfülle ich sie gerne. Das ist doch klar. Also das gehört dazu. Und wer genau hinguckt, weiß, ich habe verschiedene Dinge gemacht und an mich selber diesen Anspruch, dass ich sage, ich wollte mich immer verändern, ich wollte verschiedene Sachen machen, den habe ich ja erfüllt. Und wer das sehen möchte von den Zuschauern oder den Kritikern, der kann das auch gerne sich anschauen und sich das rauspicken oder beides gucken, beide Seiten sich anschauen. Von daher bin ich da glücklich und zufrieden.
Wann hast du denn das Fenster für dein Parodie- und Comedy-Talent geöffnet? War das wie bei vielen ja an der Schule, in der Theater-AG oder war das zu Hause Harpe Kerkeling-mäßig auf den Familienfeier mit Käsekuchen? Oder kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal gespürt hast?
Also klassischerweise müsste ich jetzt eigentlich sagen, ich war immer der die Lehrer nachgemacht hat. Das habe ich aber nie gemacht. Ich wusste nicht, dass ich parodieren kann. Ich wusste es wirklich nicht. Ich war in einem Casting für eine ganz andere Sitcom. Da saß der Regisseur von Switch und der hat dann aufgrund dieses Castings gesagt, komm doch mal zu Switch, wir wollen das Ensemble erweitern. Und dann bin ich da hin und dachte, oh Gott, jetzt muss ich irgendwelche Leute nachspielen, musste das vorbereiten, habe eine Stunde lang gecastet und danach hieß es, komm zu uns. Und ich war erstmal verunsichert, weil ich dachte, kann ich das überhaupt? Und ne, ich probiere es aus, ich finde diese Sendung super, da will ich dabei sein, also mache ich das. Und es hat funktioniert, aber ich wusste das nicht wirklich vorher.
Ein schlafendes Talent.
Ja.
Wie ist das, wenn man zu Castings geht?
Oh, schrecklich, ich mag keine Castings. Das ist dieses immer nervös sein, unsicher sein, aufgeregt, das hört irgendwie nie auf. Und du wünschst dir eigentlich zu Beginn deiner Schauspielkarriere, wenn du schon dieses schreckliche Aufnahmeverfahren hinter dir hast für die Schule, 1000 Leute bewerben sich, 8 werden nur genommen, dann denkst du mal, hoffentlich.
So war es bei dir in Bochum.
Ja, so war es in Bochum. Und dann denkst du, hoffentlich geht das nicht so weiter. Aber du weißt natürlich, das wird dein Leben lang so weitergehen. Es wird immer Konkurrenz geben. Es wird immer geguckt, passt der oder passt der besser. Und da musst du dich beweisen. Und manchmal kann man natürlich auch nichts für. Dann ist man zu alt oder die Nase ist zu groß oder sonst irgendwas. Und dann kriegt der andere die Rolle. Aber das ist halt, ja, das ist eben der Alltag. Aber gerne zu Castings gehe ich nicht, nee.
Und kannst du im Laufe der Jahre jetzt vielleicht auch die Mimik oder die Antworten des Regisseurs, des Produktionsleiters besser deuten, des Produzenten, ob man versucht dann ja manchmal, ja. Das kann ich mir vorstellen, zwischen den Zeilen was zu lesen. Mhm. Also wenn der telefoniert und aus dem Fenster guckt, kannst du vielleicht ahnen, ist nicht so gut gelaufen.
Doch, aber dafür, ich hatte vor kurzem mal ein Casting für eine Synchrongeschichte und da merkte ich schon, als ich dann fertig war und man sich verabschiedete, nee, das wird nichts. Und genau so war es.
Der hat gesagt, don't call us, we call you oder was?
Nee, die sagen
oder dann, melden die sich dann gar nicht mehr?
Nee, die sagen dann schon, wir melden uns und so, aber diese Gesamtatmosphäre, du merkst so, also begeistert waren sie jetzt nicht so richtig, irgendwas stimmt nicht, na, das wird wohl nicht klappen, wa?
Wir steigen gleich nochmal ein mit dir, lieber Michael Kessler, in die alten Wiesbadener Zeiten.
Oh ja.
Denn du kommst ja aus Wiesbaden.
Natürlich.
Und ein Star made in Hessen muss natürlich gleich nochmal hier vielleicht die heißen Wiesbaden-Tipps raushauen.
Na klar.
Und wir beamen uns nochmal mit dir zurück auf die Theaterbühne. Gleich mehr mit Michael Kessler. Gibt es die Theodor-Heuss-Allee mit diesem Straßennamen, einen Straßenzug, auch in Ihrer Heimatstadt, wie bei mir in Bremen, in Karlsruhe, in Trier und in vielen, vielen deutschen Städten? Schauspieler Michael Kessler, mein Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Woran denkst du bei Theodor-Heuss-Allee sofort? An Wiesbaden?
Gymnasium am Moosbacher Berg in Wiesbaden, da war ich doch auf der Schule und da war ich in der Theater-AG, natürlich bei der Frau Haus.
Wirst du da manchmal noch angefragt von der Theater-AG oder musst du Abi-Abschlussreden halten?
Nein, das nicht. Nein, es ist ja lange her. Ich habe 1986 Abitur gemacht. Es ist eine Weile her, aber die wissen natürlich, dass ich auf der Schule war. Und für eine Folge Kessler ist Michael Kessler, bin ich nämlich nochmal an diese Schule zurückgegangen und habe da meinen Bruder interviewt im Musiksaal, wo ich damals aufgetreten bin mit der Theater-AG.
Okay, also da bist du nochmal zurückgegangen in deine eigenen Wurzeln, zu deinen eigenen Wurzeln dann tatsächlich. Genau. War dir denn schon klar, als du dein Abi in der Hand gehalten hast, ich werde Schauspieler?
Da war es klar. Also so mit 16 bin ich in die Theater-AG und dann war ich da am Staatstheater in Wiesbaden. Also bin ich ein- und ausgegangen, erstmal als Zuschauer, habe mir alles angeguckt und ich wusste vorher nicht, dass ich Lust habe auf Theater oder dass ich spielen kann. Auch da war einfach die Deutschlehrerin diejenige, die dieses Tor geöffnet hat. Und da bin ich durchgegangen und dann war ich begeistert. Dann wurde ich Statist am Theater, war fast jeden Abend da auf der Bühne in Wiesbaden und habe das geliebt. Und da nach dem Zivildienst, also während des Zivildienstes schon, habe ich dann gesagt, gut, also das muss ich probieren. Das ist mein Beruf, Schauspieler.
Was ist das? Was hast du da gefunden? Das ist ja auch nochmal ein Plädoyer, offen zu sein für Neues, auch wenn man es eigentlich gar nicht weiß. Mhm. Vielleicht doch eben sich mal ein Ticket fürs Theater zu kaufen und nicht eben nur binge-mäßig Serien zu gucken. Und eben neue Welten und andere emotionale Erfahrungen zu machen. Mach uns Lust oder den Teenagern, die uns jetzt zuhören, mal aufs Theater.
Ja, also da kriegt man schon den einen oder anderen Anstoß, mal auch über was nachzudenken. Oder man wird den ganzen Abend unterhalten und lacht. Oder man wird sauer, weil es um ein Thema geht, das reibt sich und man geht nach Hause und denkt darüber noch nach. Also man kriegt schon im Theater viele Impulse. Aber für mich war, glaube ich, das Theaterspielen, das war einfach das Ventil für die viele Fantasie, die im Kopf war und die große Verspieltheit. Ich war ein Kind, was wahnsinnig viel gespielt hat, wahnsinnig gerne gespielt hat. Und ich glaube, das konnte ich da kanalisieren.
Und man weiß natürlich, wenn man dann von, du hast es vorhin erwähnt, Tausenden von Bewerbern, dann werden 8 oder 10 immer pro Jahrgang an den Schauspielschulen genommen. Ein ganz hartes Verfahren ist das. Dann ist man drin, aber das heißt ja noch nicht, das hast du ja auch beschrieben, dass man ein sicheres Berufsleben hat bis ans Ende seiner Berufstätigkeit. Man muss es aushalten, auch Unsicherheiten leben zu können oder aushalten zu können.
Man braucht ein sehr dickes Fell, man braucht viel Geduld, man braucht sehr, sehr starke Nerven. Also wer das alles nicht hat, der sollte auch nicht in den Beruf gehen. Und die Castingshows der letzten Jahrzehnte schon fast, muss man ja sagen, haben ein sehr seltsames Bild davon gezeichnet, wie unsere Berufe oder die des Musikers oder Schauspielers oder Stars, wie das heute so heißt, aussehen. Das ist in der Realität ganz anders. Das ist wahnsinnig anstrengend. Man braucht wahnsinnig viel Disziplin, Durchhaltevermögen, Talent auch. Das ist eben so. Man braucht Talent. Und die Kunst ist es eben nicht, heute ein Star zu sein und morgen bist du weg, sondern ich sag mal, der Weg von 20 bis zur Rente mit 67, der ist lange und du willst ja lange gut arbeiten. Und das ist die große Kunst.
Was heißt das dann für die Planung? Ich meine, die einen leasen irgendwie einen Campingbus, die anderen wollen ein Haus bauen oder sich einen Carport anschaffen. Was heißt das für Familienplanung?
Also es gibt, glaube ich, kaum einen Beruf, der so komisch ist und unsicher wie der des Schauspielers, also freier Künstler, wenn du frei arbeitest. Weil du nie weißt, wie dein Tag morgen aussieht und wie die nächste Woche und der nächste Monat und das nächste Jahr aussieht. Das hat große Risiken, auch finanzielle Risiken. Und wenn du es nicht schaffst, in eine gewisse Liga zu kommen, dann, das muss man mal ganz klar sagen, es gibt Tausende von arbeitslosen Schauspielern und dann ist das sehr, sehr schwierig. Und dann kannst du oft von dem Beruf gar nicht leben. Das geht gar nicht. Mhm. Ne? Also das muss man sich wirklich sehr, sehr gut überlegen, ob man das will oder ob man eben den Carport haben möchte.
Und angefangen hat es bei dir im Gymnasium am Moosbacher Berg in Wiesbaden mit Gastauftritten bei der Theater-AG. Bist du heute manchmal noch in Wiesbaden? Kannst du noch eines deiner Lieblingsecken verraten?
Ich bin ab und zu in Wiesbaden natürlich noch, weil dort meine Geschwister in meinem Leben und ich bin da gerne. Und was ich auch wahnsinnig vermisse, ist der Rheingau einfach. So im Sommer rausfahren. Gut, jetzt, wir sind in Corona-Zeiten, ich weiß, aber wenn es dann das Corona mal wieder weg ist, im Sommer rausfahren und sich im Rheingau in die Weinberge setzen und da einen Schoppe trinke, das ist einfach herrlich. Das vermisse ich sehr. Das ist Ja, ist toll.
Ich merke da eine leichte Wehmut. War es ein Kulturschock, von Wiesbaden nach Bochum zu ziehen?
Ja, aber den wollte ich damals. Ich fand ja, mit 18 habe ich natürlich Wiesbaden gehasst. Da wollte ich weg, das ist diese reiche, verwöhnte, schöne Stadt. Ich will jetzt mal ins Leben rein. Und in Bochum war das natürlich alles ganz anders. Und das fand ich super. Und ich liebe das Ruhrgebiet wirklich heiß und innig. Und habe da 4 Jahre wahnsinnig gerne gelebt. Heute lebe ich in Köln. Es ist jetzt auch keine Perle, keine Schönheit. Wiesbaden ist wunderschön. Ich jetzt im Alter komme ich natürlich nach Wiesbaden wieder und denke, ach, ist das schön und die Häuser und es ist so grün und der Taunus und der Rheingau, es ist herrlich. Gell? Und dann vermisse ich es, die Heimat.
Also bleib ein bisschen in diesem Herzschmerz. Wir senden ja in Hessen und gleich geht's mit dir weiter, lieber Michael Kessler. Ich bin Bärbel Schäfer und Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Mein Gast hat mit Bernhard Hoecker, Martina Hill zusammengearbeitet, mit Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst in einem Haus gelebt. Michael Kessler ist Gast heute im HR3 Sonntagstalk, Schauspieler und Autor. Sag mal, Michael, gibt es eigentlich unter den Comedians Freundschaften oder seid ihr immer in Konkurrenz um die nächste Pointe, um den nächsten Lacher?
Nein. Da gibt es ganz klar auch Freundschaften. Also ich zähle Annette Frier zu meinen guten Freunden, auch Bernhard Hoecker, Bastian Pastewka. Also da gibt es schon eine innige Verbindung und man respektiert sich, man mag sich. Und wenn der andere einen Witz hat, kann man damit gut leben.
Die Theater sind geschlossen, die Kinos, praktisch alle anderen Orte für Kultur und Freizeit natürlich ebenso. Für viele der Kollegen ist es auch existenzbedrohend. Was stellst du fest? Was beobachtest du in Corona-Zeiten? Wie schwer ist die Situation für Kreative?
Die ist natürlich schwierig. Da müssen wir ja gar nicht drum rumreden. Und gerade so Kleinkunstbühnen und Menschen, die im Live-Geschäft unterwegs sind und die ganze Technikerriege und die ganzen Menschen, die da dranhängen, für die ist das gerade natürlich dramatisch. Das ist völlig klar. Menschen wollen aber trotzdem ja weiter unterhalten werden. Auch gerade in Corona-Zeiten merken wir, dass Menschen ja auch Ablenkung brauchen von dem Thema. Und wir gehen durch eine schwierige Zeit. Ich sage immer, es wird irgendwann besser und es wird auch mit Sicherheit irgendwann vorbei sein. Und es werden bestimmt auch Theater pleite gehen oder nicht überleben können. Und es wird aber Neues entstehen. Das dürfen wir nie vergessen.
Wie die Queen gesagt hat, there will be better days. Aber welche Probleme hat denn Corona ganz konkret für dich dann gebracht? Sind für dich eben auch Touren abgesagt worden oder Dreharbeiten? Mit welchen Schwierigkeiten hattest du oder das Team von Binge Reloaded dann zu kämpfen?
Wir haben im Sommer gedreht unter sehr, sehr strengen Auflagen. Also es gibt dann einen Corona-Beauftragten am Set und wir haben natürlich Abstände eingehalten und alles wird desinfiziert und. Das geht, ne? Wir waren alle getestet und so, dann geht das, auch wenn es anstrengend ist und ungewohnt ist. Aber ich sage immer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich habe auch kein Problem, Maske zu tragen und. Das geht alles. Solange wir uns dadurch gegenseitig schützen, ist das wichtig und richtig. Ansonsten sind natürlich auch Sachen bei mir verschoben worden, aber ich möchte mich hier nicht beklagen. Ich habe gearbeitet und alles ist gut und ich bleib ruhig und zuversichtlich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Michael Mittermeier war neulich mein Gast und er hat nochmal gesagt, klar, man ist mit der Familie in den letzten Monaten zusammengerückt, hat natürlich auch er deutlich mehr Serien und Filme geguckt und hat die Zeit zu Hause genutzt. Wozu konntest du denn die Zeit nutzen? Hast du neue Parodieopfer gesucht?
Lustigerweise war dieser erste Lockdown im Frühjahr, führte bei mir zu komplettem, also kreativen Lockdown auch. Ich habe zunächst Lust gehabt. Das war das erste Mal, dass ich mich nicht hingesetzt habe und gesagt habe, ach komm, ich schreibe mal was oder ich denke mir was aus, weil ich das Gefühl hatte, so, jetzt keiner arbeitet, es gibt keine Arbeit, alle Räder stehen still und das habe ich einfach genutzt wie so eine Art Zwangs-Sabbatical. Ich habe mich ausgeklinkt und habe ganz normale Tätigkeiten, kochen, putzen, Garten, am Haus werkeln, diese Dinge getan und das ging alles. Das hat mich auch erfüllt und ich war sehr entspannt und mal auf Distanz auch zu meinem Beruf und zu all dem Wahnsinn, den man da ja auch immer jeden Tag erlebt. Und das war eigentlich sehr, sehr gut.
Klingt so, als wäre das für dich selbst dann eben auch überraschend gewesen, eben das zulassen zu können, dieses Nichtstun.
Absolut, also war's.
Aufräumen ist ja nicht nichts tun.
Nee, aber das war total überraschend. Ich dachte, vielleicht werde ich jetzt auch irgendwie besonders kreativ in dieser Zeit, aber es war genau das Gegenteil.
Was hat dir Corona, es gibt ja sehr viele Demonstrationen auch von Menschen, die die AHA-Regeln und alles, was damit zu tun hat, dann tatsächlich ablehnen. Was hat dir nochmal der Blick auf unsere Gesellschaft in diesen letzten Monaten deutlich gemacht?
Ich glaube, wir sehen jetzt mal nochmal ganz, ganz klar, und das ist ja auch das Spannende an diesem Coronavirus, dass es nur miteinander geht und dass wir eine Verantwortung füreinander haben. Unsere Gesellschaft, glaube ich, ist schon ziemlich auf dem Weg zu einer Gesellschaft von vielen Egozentrikern zu werden. Jeder will sein Leben so leben, wie er will und das machen, was er will und dahin fliegen und das machen und da einen Kaffee trinken. Und das geht jetzt eben im Moment nicht. Und ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch und deswegen halte ich mich auch an alle Regeln und kann das sofort einsehen, weil ich würde niemals hier einen Zettel unterschreiben, auf dem steht, wenn ich Corona kriege, habe ich keine Probleme. Und deswegen bin ich eher vorsichtig. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man nicht nur an sich selber denkt, sondern auch an die anderen.
Würdest du sagen, Humor oder deine Fähigkeit, Humor eben auch auszuleben, hat dir auch in dieser Krise geholfen?
Vielleicht, ja, weil das Lachen, das darf man nie aufhören. Auch im tragischsten Moment darf man nie das Lachen verlieren und den Humor und die Leichtigkeit, weil das zu einer Entspannung wieder führt und zu einem überhaupt, dass wir weitermachen können. Und das muss man sich auch immer wieder sagen. Und man muss sich auch erlauben, dann zu lachen oder mal einen Witz zu machen, damit es wieder weitergeht.
Sagt Michael Kessler, mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk und Mitglied im Ensemble von Binge Reloaded. Und das ist am Freitag gestartet bei Amazon Prime. Gleich mehr mit dir, lieber Michael.
Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis, Deutscher Comedy-Preis. Michael Kessler hat sie alle gewonnen für seine Rollen in Switch Reloaded. Wo stehen denn, Michael, deine ganzen Trophäen eigentlich rum?
Oh Gott, es ist immer so peinlich, sowas zu sagen. Ich bin nicht so ein Poser. Also, sie stehen in einem Regal, aber in einem Regal im Keller.
Was?
Ja.
Das ist ja eine, ist das nicht eine falsche Bescheidenheit? Muss das nicht direkt in den Eingang?
Nee, so bin ich nicht. Ich bin auch kein Mensch, der in seinem Haus oder in seiner Wohnung so Bilder von sich aufhängt. Ich als Günther Jauch. Oder ich als oder ich mit. Nee, das mag ich gar nicht.
Okay, das heißt, wenn du nach Hause kommst und die Dreharbeiten abgeschlossen sind, du kommst.
Gehe ich sofort in den Keller und guck mir meine Preise an.
Genau. Oder setz dich von deinen alten Folgen von genau. Switch klar. Sag mal, in diesen Tagen ist Karl Dall leider ganz überraschend verstorben an einem Schlaganfall. Welche Erinnerungen hast du an Karl Dall?
Ach, ja, ich bin ihm ja mehrfach begegnet und wir haben auch zusammen gedreht. Und vor allen Dingen auch, wenn ich die alten Sachen sehe, ne, Insterburg und Co., aber auch wenn ich sowas sehe wie Dallas, seine Talkshow damals, diese Anarchie, diese Blödelei, dieser Quatsch, den der gemacht hat, das vermisse ich schon. Das war natürlich aus der heutigen Zeit betrachtet alles total politisch inkorrekt. Und ich glaube, den würden sie heute zerpflücken, wenn er das nochmal machen würde. Aber das fehlt irgendwie, dieses Blödeln und dieses anarchische Sein. Das fehlt mir wirklich.
Und eben eine Karriere, so wie du es ja vorhin auch gesagt hast, nicht nur eine kurze Rakete, ein kurzes Feuer, sondern Nein. jemand, der über Jahrzehnte auch mit als Musiker und eben als Kabarettist
Ibiza. Wir erinnern uns an diesen großen Song, ne, von seinen Ibiza-Filmen.
Ja, uns unterhalten hat.
Ja, Wahnsinn.
Er fehlt mir auch.
Ja,
also, wir sind fast am Ende unserer heutigen Sendung, lieber Michael. Das heißt für dich Fragenhagel. Kurze Frage, kurze Antwort von meiner Seite.
Ich bemühe mich.
Die beste Fernsehsendung in Deutschland ist für dich?
Switch Reloaded.
Wen kann man einfach überhaupt nicht parodieren? Wer ist Parodie ungeeignet?
Oh, das ist schwer. Es sind alle geeignet. Eigentlich sind alle geeignet. Max Giermann.
Social Media ist für dich?
Wichtig und interessant. Ich nutze das, um mich zu informieren, wie die Fans das finden, was ich tue.
Der schönste Dialekt als Parodist in unserem Land ist für dich?
Fränkisch. Das liebe ich.
Schon mal an einem Dialekt gescheitert? Kannst du Hessisch?
Natürlich kann ich Hessisch. Ich bin in der Landeshauptstadt groß geworden, natürlich. Ich liebe Hessisch. Und wenn ich hessische Kollegen treffe, spreche ich immer Hessisch mit ihnen. Hier Uli Tuko und.
Gibt es einen Dialekt, an dem du schon mal gescheitert bist?
Ja, Saarländisch. Und ganz starkes Plattdeutsch, also Norddeutsch, ne, dieses Friesische, Ostfriesische, das kann ich auch nicht.
Was machst du als erstes, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist und wir wieder leben können wie 2019?
Essen gehen, essen gehen, essen gehen.
Das heißt, du bestellst lieber einen Tisch im Restaurant, als selbst zu kochen?
Ach ja, ja. Und Urlaub.
Weihnachten bei Michael Kessler 2020, was steht an? Wir dürfen uns ja nur mit einer bestimmten Anzahl von Menschen treffen. Unter 14 und über 14 dürfen es nur 5 sein aus 2 Haushalten.
Schwierige Entscheidung, aber wir werden es regelkonform machen. Also vermutlich sogar getrennt familiär.
Oh, das ist hart.
Eins ist doch klar. Dieses Jahr ist ein spezielles Weihnachten und nächstes Jahr wird es wieder anders. Man kann dieses Jahr auch einmal anders feiern und vielleicht auch mit weniger Menschen und weniger Familie. Das geht schon.
Mhm. Schenkst du lieber oder wirst du lieber beschenkt?
Ich brauche an Weihnachten keine Geschenke und verschenke auch ungern.
Dein liebstes Weihnachtslied, was du schon überhaupt nicht mehr im Radio hören kannst?
Alle Jahre wieder.
Das war der hr3 Sonntagstalk mit Michael Kessler. Kann man wie immer nachhören auf unserem Podcast und auf hr3.de. Genießen Sie diesen schönen zweiten Adventssonntag. Gehen Sie auch mal raus, auch wenn es so ein bisschen nebelig trüb ist. Nächste Woche dann Diane Wacker, dieses Miss Plus Size Model. Tschüss.
hr3. Zu Hause in Hessen.